Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Gott, schenke uns jetzt offene Augen und Ohren, offene Sinne und Herzen für deine Gegenwart. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben von Paulus eben gehört. Paulus ist nach Athen gekommen, das erste Mal Europa. Er kommt nicht als Tourist, er kommt eindeutig als Missionar. Er hat nichts anderes im Sinn, als von Christus zu erzählen, zu predigen, zu verkündigen. Wir haben es gerade gehört, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um den lebendigen Gott kennenzulernen. Der Paulus hat keine Scheu vor den weltbekannten Philosophenschulen der Athener. Er hat keine Angst davor, sich mit klugen Leuten anzulegen, auch keine Angst davor, sich möglicherweise so ganz klein zu fühlen angesichts der Pracht und Herrlichkeit, der Baukunst und politischen Bedeutung dieser Weltstadt Athen. Nichts davon. Nicht mal Entdeckerlust treibt ihn an, als er durch die Straßen Athens zieht und sich die Tempel und die Statuen und die Kultstätten der Athener anschaut. Sein Blick ist eher kühl, distanziert, aufmerksam, abschätzend, emotionslos. Doch das stimmt nicht ganz, denn beim Herumstreifen durch die Gassen wird er, so beschreibt es die Apostelgeschichte, kurz bevor dem, was der Jens vorhin vorgelesen hat, beim Herumstreifen durch die Gassen wird er immer zorniger. Er ergrimmte in seinem Geist, als er die Stadt voller Götzenbilder sah, so heißt es da. Er ergrimmte in seinem Geist. Ich habe mal überlegt, ist es vielleicht so, wie es uns geht, wenn wir in prachtvolle Barockkirchen kommen, also solche Kirchen, in denen man gar nicht weiß, wohin man zuerst schauen soll, weil alles voll steht, alles voll gemalt ist, überall Gold und Marmor und Pracht und Prunk und man am liebsten rufen würde, raus mit dem ganzen Plunder. Doch Paulus, also der wirklich kurz vorm Platzen ist, zügelt nochmal seinen Zorn, so komme ich hier nicht weiter, ich muss andere Wege gehen, ich muss es anders versuchen. Und so stelle ich mir vor, setzt sich Paulus auf den großen Marktplatz, die Agora, dort, wo sich alles trifft. Händlerinnen und Politiker, Gelehrte, Frauen und Männer, die ein bisschen Zeit haben, um mal auf den Markt zu schauen, shoppen gehen, sagen wir heute dazu. Paulus sucht sich dort einen Platz, packt seinen Stand aus, Tisch und Stuhl um sich herum, Tuch ausgebreitet, Zelttuch. Altes, das zu flicken ist, Neues, das genäht werden muss, dann beginnt er mit seiner Arbeit. Er kann das sehr gut. Die Leute bleiben nicht nur stehen, um seinen geschickten Händen zuzusehen, sondern auch, um die Zeltteile schließlich zu kaufen. Mit der Arbeit ist Paulus erfolgreich. Sie ist allerdings für ihn nur ein Mittel zum Zweck. Denn während er näht und schnippelt, kommt er mit den Leuten ins Gespräch. Und zwar auch nicht nur leise, sondern ganz laut und deutlich. Besonders mit den klugen Leuten, den Stoikern und Epikureern und Studenten. Denen präsentiert er ohne Umschweife das, was für ihn so wichtig ist. Jesus Christus und die Auferstehung. Was für ein Schwätzer, ärgern sich die. Was der alles so ausposaunt, wie eine Saatkrähe krächzt er umher. Was für ein Unfug. Doch ein paar von ihnen sind neugierig geworden. Lassen wir ihn doch mal in aller Öffentlichkeit reden. Der scheint ja wirklich sehr redegewandt zu sein. Vielleicht haben wir ja Freude an seinen Theorien, wer weiß. Kann doch sein, dass er uns was ganz Neues erzählt, was wir noch nie gehört und gedacht haben. Und das lieben wir doch alle. Die neuesten Neuigkeiten. Morgen früh auf dem Areopag. Dort, wo die großen Reden geschwungen werden. Wer jemals in Athen war, kann es sich lebhaft vorstellen. Und dann also am nächsten Tag hält der Paulus auf dem Areopag, dort, wo schon Sokrates und Epikur und Plato standen und die Menschen mit ihrer Weisheit entzückten, dort beginnt jetzt also Paulus zu reden. Und er macht es ganz klug. Er beginnt nicht als Donnerprophet zu reden, sondern als ein aufmerksamer Beobachter. Ihr Athener, sagt er, ich bin durch eure Stadt gestreift und habe mir alles angeschaut. Und ich habe festgestellt, ihr seid tatsächlich gottesfürchtige Menschen. Ihr verehrt die Götter, die ihr kennt, allesamt. Ihr lasst keinen aus. Im Gegenteil, ich habe sogar einen Altar entdeckt, der dem unbekannten Gott gewidmet ist. Dem unbekannten Gott. Wahrscheinlich denkt ihr, es könnte ja sein, dass wir nicht alle Götter kennen und einen übersehen und der würde sich dann übergangen fühlen und wer weiß, was uns dann passiert. Nein, keiner soll übersehen werden. Das soll nicht passieren. Also, ihr habt klug und gut vorgesorgt. Und jetzt habt ihr doppeltes Glück, denn ich bin derjenige, der euch erzählen kann, wer der unbekannte Gott ist. Jetzt habt ihr die Chance, ihn kennenzulernen. An dieser Stelle verlasse ich mal die Geschichte und wechsle die Zeiten und komme zu uns. Die vielen Götter und der unbekannte Gott. Ich glaube, das ist heute nicht viel anders. Was wir als Christinnen und Christen ja immer wieder schmerzlich erleben, ist, dass mit Gott immer weniger Menschen etwas anfangen können. Es ist, als würde Gott so langsam aus dem Leben verschwinden. Der Alltag scheint nichts mehr mit Gott zu tun zu haben. Eine Welt ohne Gott ist doch denkbar, so höre ich dann. Ich brauche keinen Gott, mein Leben hier zählt. Das, was jetzt ist und hier ist, das zählt. Und ich muss das Beste draus machen, das ist wichtig. Was soll da Gott noch? Das ist doch nur noch eine fixe Idee. Gott ist nicht vorstellbar, nicht erfahrbar, nicht erkennbar. Und konsequenterweise leben die Menschen dann so, als wenn es Gott nicht gäbe. Sie spüren vielleicht hin und wieder, dass da zwar etwas fehlt, dass es eine Leerstelle gibt im Leben, die sich manchmal zu Wort meldet, manchmal nicht zu oft. Eine bekannte Kabarettistin hat das für mich vor kurzem wieder mal auf den Punkt gebracht. In einem Radiointerview sprach sie davon, genau davon, also dass sie an nichts Höheres mehr glaube. Das Leben ist jetzt, das muss ich leben und wenn es vorbei ist, dann Klappe zu und tot, vorbei, da gibt es nichts zu rütteln. Die hat es so ganz klar und sehr ehrlich ausgesprochen. Die Flausen hat mir das Leben ausgetrieben und das ist gut so, sagte sie. Und dann später, in diesem Interview, wurde sie gefragt, ob es denn eine Musik gibt, die sie tief berührt. Und sie, ohne zu zögern, die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Ich höre die jedes Jahr, möglichst live. Und jedes Mal bin ich den Tränen nahe. Also die Frau, die eben noch gesagt hat, dass sie Gott nicht braucht, dass das Leben im Hier und Jetzt spielt, wird tief berührt von der Matthäus-Passion, die den Leidensweg Jesu schildert bis zum Kreuz. Da war es also genau diese Rede, Gott brauche ich nicht, ich bin groß, Gott bin ich los und dennoch fehlt mir etwas. Etwas, was sich durch nichts anderes ersetzen lässt. Woran liegt es eigentlich, so habe ich mich gefragt, woran liegt es eigentlich, dass Menschen sich als Gott fern erleben, dass Gott ihnen fremd geworden ist? Liegt es vielleicht daran, dass ihnen Vorbilder fehlen, Vorbilder, die ihnen den Glauben vorgelebt haben, Oma, Opa, Mutter oder Vater? Liegt es am Gottesbild, das man ihnen vermittelt hat und das es ihnen mittlerweile unmöglich macht, an Gott zu glauben? Ist es das Gottesbild? In meiner Wohnung, da wurde letzte Woche gemalert. Ein junger Mann aus Afghanistan, Mansur, war der Maler. Es war ein sehr fleißiger und kluger Bursche, stellte ich fest. Ab und zu haben wir ein bisschen geredet. Und am letzten Tag, da wollte er dann von mir wissen, was machst du eigentlich in deiner Arbeit? Und ich, weil ich gerade auf dem Weg zu einem Besuch war, habe ihm also von der Seelsorge erzählt. Und wie ich immer wieder merke, wie wichtig das ist, an Gott zu glauben, einen Halt zu haben, vertrauen zu können, dass da jemand ist, der mit mir mitgeht, der sozusagen mit in meinem Lebensboot sitzt und mir Kraft gibt. Und der Mansur, der sagt dann zu mir, also ich bin nicht mehr religiös, ich habe das verloren. Es war einfach zu hart für mich. Die immer nur Angst haben und das nicht machen dürfen und das nicht. Die Religion macht den Menschen Angst und das ist schlecht. Schade eigentlich. Denn manchmal merke ich, dass es wirklich wichtig ist, einen Halt zu haben. Mansur aus Afghanistan ist wahrscheinlich muslimisch aufgewachsen. Aber ich glaube, das, was er gesagt hat, das war so was Typisches, was wir sicher auch in unseren christlichen Gefilden immer wieder mal entdecken. Und ich kann ihm also wirklich nur zustimmen, doppelt zustimmen, wenn ich an einen Gott glaube, der mir nur Angst macht und der mich von vorn bis hinten einschränkt. Und dieser Gott eigentlich nur will, dass du 1000 Regeln befolgst, dann ist das ein Gott, der nichts mit dem lebendigen Gott zu tun hat. Dieser lebendige Gott, der uns geschaffen hat. Nicht um Angst vor ihm zu haben, sondern, wir haben es vorhin gehört, um sein Ebenbild zu sein. Mansur ist muslimisch aufgewachsen, nehme ich an. Wir sind christlich aufgewachsen, protestantisch. Und obwohl wir es besser wissen müssten, wundere ich mich immer wieder, dass noch 500 Jahre nach der reformatorischen Erkenntnis Luthers, dass Gott vor allem eins ist, gnädig, barmherzig, wie wir es das ganze Jahr in der Jahreslosung hören, dass die Menschen dennoch so eisern an dieser Angst vor Gott festhalten. Ja, und ich gehöre leider noch viel zu oft selbst dazu. Das Gottesbild. Manchmal sind es ja auch Schicksalsschläge, die zu schwer waren oder es immer noch sind und Gott so sehr vermissen lassen, dass man irgendwann ganz leer und kalt ist und nichts mehr hofft und will, auch nicht mehr von Gott. Oder, ja, wenn ich an all die schrecklichen Missbrauchsfälle, die von Geistlichen verübt wurden, denke, also wenn Verbrechen im Namen Gottes begangen wurden und werden, dann liegt es natürlich nahe, mit Gott nichts mehr anfangen zu können. Warum lässt Gott das zu? Warum verhindert er das nicht? Schlägt nicht mit eiserner Faust dazwischen? Und letztlich auch wir Christinnen und Christen können an Stellen im Leben kommen, an denen uns Gott fernrückt, ganz fern, unbegreiflich ist. Auch die Bibel kennt den verborgenen, dunklen Gott, über den wir eben nicht verfügen können, der nicht nahe ist, sondern fern und fremd bleibt. Und wenn uns das vielleicht gerade so geht, dann hilft möglicherweise das ein Stück weiter, was Leo Tolstoi, der bekannte Dichter, dazu sagen konnte. Ich habe es gefunden und fand es ganz wichtig. Er schreibt: Wenn dir der Gedanke kommt, dass alles, was du über Gott gedacht hast, verkehrt ist und dass es keinen Gott gibt, so gerate darüber nicht in Bestürzung. Es geht vielen so. Glaube aber nicht, dass dein Unglaube daher rühre, dass es keinen Gott gibt. Wenn du nicht mehr an den Gott glauben kannst, an den du früher geglaubt hast, so rührt es daher, dass in deinem Glauben etwas verkehrt war. Und du musst dich besser bemühen, zu begreifen, was du Gott nennst. Wenn ein Wilder an seinen hölzernen Gott zu glauben aufhört, heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass der wahre Gott nicht aus Holz ist. Der wahre Gott ist nicht zu fassen und lässt uns immer wieder Neues an sich entdecken. Also das, wie es der Psalm mal sagt, was unsere Füße auf einen weiten Raum stellt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und nichts anderes als das macht Paulus. Ich komme zurück auf den Areopag. Dort, wo Paulus den Gelehrten Athens vom unbekannten Gott erzählt und dann so eine, finde ich, wunderbare Erklärung findet. Der unbekannte Gott, das ist der, der der Einzige ist, der alles gemacht und geschaffen hat und immer noch alles macht und schafft. Gott ist alles in allem. Gott ist neben dir und unter dir, hinter dir und vor dir, über dir und um dich herum. Gott ist in dir. Paulus sagt so: In ihm leben und weben und sind wir. Ehe er auf Jesus zu sprechen kommt, spricht er das an, was so eine, finde ich, Art Grundvoraussetzung ist für das, was dann mit Jesus einen weiteren Raum geöffnet hat. Zuvor also dies: Gott ist das Leben und Gott ist überall zu finden. Alles, was ist, kommt von Gott und läuft auf ihn hinaus. Alles ist umgeben und durchdrungen von ihm. In ihm leben und weben und sind wir. Das sind vielleicht so ein bisschen komplizierte Gedanken. Vergessen wir nicht, Paulus redet mit Philosophen. Und um das mal ein bisschen runterzubrechen, ist mir die Geschichte von Emil, Emil sitzt heute da, aber ich meine einen anderen, dem kleinen Fisch wieder in den Sinn gekommen. Sicher kennen diese Geschichte viele. Und ich finde aber wirklich, es ist eine richtig gute Geschichte über Gott. Emil, der kleine Fisch, der hat gehört, dass Fische zum Leben Wasser brauchen. Fische leben und weben und sind im Wasser, so hieß es. Emil konnte das nicht glauben, weil Wasser, was sollte das sein? Das habe ich noch nie gesehen und noch nie gehört. Ich weiß nicht, wo es ist und wie es geht. Und dann begibt sich Emil auf die Suche nach dem Wasser. Die Suche geht nicht gut aus, leider. Denn weil Emil nicht erkennt, dass Wasser für ihn das Leben ist, der Atem, der Lebensraum, stürzt sich der kleine Fisch am Ende in das, was ihm Wasser zu sein verspricht. Er stürzt sich in die Luft, an den Strand, in das Licht und die Sonne. Und dort, als ihm also ohne Wasser die Sinne schwinden, begreift er mit dem letzten Funken seines Bewusstseins, dass er die ganze Zeit im gesuchten Wasser gelebt hat. Für Emil ist es das Wasser. Für uns Menschen ist es Gott. In ihm leben und weben und sind wir, sagt Paulus. Und ich lese noch mal ein Stück aus dieser Rede von dem Paulus vor. Das finde ich so wichtig. Er sagt: Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er selbst gibt uns ja das Leben, die Luft zum Atmen und alles, was wir zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. In ihm leben und weben und sind wir. Und vielleicht ist es tatsächlich der erste Schritt, zu erkennen und zu erfahren, dass unser Leben von Gott abhängt. Dass Gott uns von allen Seiten umgibt und durchdringt. Dass Gott der Atem ist. Oder wie es in der Urgeschichte heißt, der Lebensodem, der uns erfüllt und ernährt und bewegt. Ganz selbstverständlich. So wie das Wasser für Emil, den kleinen Fisch, so für uns Gott mit seiner lebendigen Kraft. Wir können ohne ihn nicht sein. Und doch geht es uns immer wieder dem Emil. Und wir suchen Gott immer wieder neu. Wir leben in ihm und wissen es nicht wirklich oder nicht immer wirklich. Erst wenn es Gott nicht mehr im Leben gibt, wenn die Leerstelle offen bleibt, begreift man die Tragweite dieser Leerstelle und beginnt zu suchen. Und ich glaube am Ende, dass es wie mit allen Dingen, die uns selbstverständlich sind. Wenn ich als Kind auf dem Sofa liegen musste mit einer fetten Angina, dann wusste ich, was für ein Glück es ist, draußen im Freien herumtollen zu können. Und ich habe mir dann nichts sehnlicher als das gewünscht. Wenn uns Gott abhanden gekommen ist, wie die Gesundheit, dann ist es so wichtig, diese Leerstelle zu spüren und zu fühlen, sie nicht nur zu denken, sondern sie zu spüren und dann auf die Suche zu gehen und dann diese Worte des Paulus zu hören, die so wichtig sind: Keinem von uns ist Gott fern. Gott ist jedem Menschen nahe, jedem Menschen, wie die Luft zum Atmen. Keiner ist von Gottes Nähe ausgeschlossen. Da tut sich dieser weite Raum auf den meine Füße gestellt sind. Der Paulus, der wird noch sehr viel mehr erzählen auf dem Areopag. Doch für uns soll das heute reichen. Bis hierher, bis zu diesem Satz, keinem von uns ist Gott fern. Gott, in dem wir leben und weben und sind. Denken wir nochmal an den kleinen Fisch. So nahe, wie ihm das Wasser war, so nahe ist uns Gott. Er geht uns durch und durch. Nicht immer sind wir uns dessen bewusst. Umso wichtiger, dass wir das heute so deutlich hören, es in uns aufnehmen können, in unsere Ohren und in unsere Herzen. Es jetzt hören, ganz tief in uns. Gott ist die Luft, die wir atmen. Wir leben in ihm. Wir sind, weil Gott es will. Wir sind von ihm umgeben und gehalten. Gott ist gegenwärtig und keinem von uns ist Gott fern. Das singen wir jetzt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.